Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Mit Dagmar Peters einen schönen guten Tag. Diebe greifen vor allem dann zu, wenn es unübersichtlich wird. Doch wer Vorsichtsmaßnahmen ergreift, kann vielleicht böse Überraschungen verhindern. Besonders Touristen, die ins Ausland reisen, die sollten besonders gut aufpassen auf Dokumente, Geld, Handy und andere wichtige Unterlagen. Denn zum Ärger kommt ja auch noch der Aufwand, der zum Beispiel mit dem Sperren von Kreditkarten oder dem Beschaffen neuer Geldmittel oder Dokumente verbunden ist. Und auch der Kontakt mit der lokalen Polizei, der kann mitunter mühsam und langwierig sein. Wie können Sie Ihre Reisekasse schützen, wie Ihr Gepäck, wie Ihre Handtasche? Das natürlich nicht nur im Urlaub, sondern auch im Alltag, zum Beispiel in einer etwas volleren Innenstadt, jetzt in so einer Ferienzeit. Darüber werden wir sprechen heute in der Domradio-Beratung in Zusammenarbeit mit dem Kriminalkommissariat Vorbeugung der Kölner Polizei. Sicherheit im Urlaub, das möchte jeder. Ich glaube, jeder möchte mit Koffer ankommen. Jeder möchte auch sein Geld im Urlaub behalten. Und ich glaube, jeder möchte auch weiter sein Handy haben und seine Kreditkarte nicht verlieren. Aber dennoch gibt es viele Menschen, die einfach da nicht so viel drüber nachdenken, das so machen wie zu Hause. Und selbst zu Hause ist es so, dass es voller ist zu einer Ferienzeit. Wir beobachten es hier alleine schon auf der Domplatte, dass mehr Touristenbusse als sonst unterwegs sind, dass wirklich mehr Menschen hier stehen, den Kölner Dom fotografieren und in der Zeit auch ihre Handtasche, ihre Wertsachen nicht so sehr im Blick haben, höchstens das Handy, mit dem sie ihre Fotos machen. Deshalb wollen wir uns mit diesem Thema heute ausführlich beschäftigen. Wie können Sie Ihre Reisekasse schützen, Ihr Gepäck, Ihre Handtasche, damit es auch ein schöner Urlaub wird? Und wir haben einen Experten eingeladen aus dem Kriminalkommissariat Vorbeugung hier von der Polizei in Köln. Einen schönen guten Tag, Werner Adamek.
Schönen guten Morgen.
Sie wissen, was man vorbeugend tun kann, und Sie haben da jetzt eben entsprechende Erfahrungen auch zusammengetragen, die uns jetzt hoffentlich weiterhelfen können. Wir haben zunächst einmal Menschen hier unten auf der Domplatte eben befragt, welche Erfahrungen Sie gemacht haben mit Taschendiebstahl.
Das war in einem engen Kaufhaus und da wurde mir der Geldbeutel aus meiner Hose gestohlen. Ich habe den Geldbeutel wiedergefunden, aber die Einlagen waren weg.
Bis jetzt noch nicht.
Nee, zum Glück noch nicht.
Mir ist einmal im Zug was gestohlen worden. Da sind wir eingeschlafen und die haben uns wohl irgendwelches Gas ins Abteil gespritzt. Und dann sind wir wach geworden, hatten erstmal Kopfschmerzen und dann festgestellt, dass sie so einen Umhängebeutel abgeschnitten hatten und geklaut haben.
Überhaupt nichts? Glücklicherweise?
Gott sei Dank noch nicht.
Also es gibt doch glücklicherweise noch Menschen, die noch nichts in der Richtung erlebt haben. Vielleicht haben sie sich ja auch besonders geschützt. Und wenn jemand ein Gas in einen Bahnwaggon spritzt, hat man wahrscheinlich keine Chance, Herr Adamek.
Das ist in der Tat so. Ich muss immer so ein bisschen misstrauisch bleiben und Leute auch beobachten, die in so ein Abteil reinkommen. Wenn ich natürlich einschlafe und alle meine Freunde, Bekannte, Mitreisende schlafen ebenfalls, dann habe ich keine Chance gegen Gas. Das muss man einfach mal so sehen. Ansonsten hilft es, die Barmittel und Kreditkarten, was man so alles hat, möglichst zu verteilen, um es einem Dieb nicht so leicht zu machen, wenn er nur einen Beutel abschneiden muss und hat alles sofort in der Hand. Vom Handy über Bargeld bis Kreditkarten, dann macht es ihm natürlich schon ein bisschen leicht. Das soll kein Vorwurf sein an die ehrlichen Bürger und an die Reisenden, nur es ist eine Vorsichtsmaßnahme und es empfiehlt sich, an verschiedenen Stellen die wertvollen Sachen zu verteilen und auch auf mehrere Erwachsene ebenfalls zu verteilen. Also dass nicht einer alles hat, sondern vielleicht Mutter, Vater, und wenn die Kinder groß genug sind, alt genug sind, können die auch einen Teil übernehmen. Das wäre schon mal so eine erste Vorsichtsmaßnahme.
Wenn wir eben hingehört haben, ganz am Anfang sagte jemand ja im Eingangsbereich des Kaufhauses, und gerade der Innenstadttrubel, der lädt Taschendiebe tatsächlich dazu ein. Und ist das so eine klassische Situation am Eingang eines Kaufhauses?
Das ist gerade ein großer Trick der Taschendiebe. Sie nutzen die Gelegenheiten aus, bei denen wir nicht so misstrauisch werden, wenn uns jemand zu nahe kommt. Das kann eine Rolltreppe sein, am Eingang zu Museen, zu Sehenswürdigkeiten, wenn wir in Nahverkehrsmittel einsteigen. Da gibt es ein Gedränge. Wenn ich im Café sitze und da rückt mir jemand näher auf die Pelle als 10 Zentimeter, dann wäre ich misstrauisch, denke, was will der von mir. Aber so beim Einsteigen habe ich das in aller Regel nicht. wenn ich mir das nicht besonders bewusst halte. Und darin liegt gerade die Vorbeugungsmöglichkeit. Wenn ich mich in so ein Gedränge begebe, dann sollte ich alle Wertsachen vor mir haben und vor mir auch festhalten, zumindest unter Kontrolle halten. Wenn ich aus irgendeinem Grunde schon nicht aus meiner Tasche, in der ich üblicherweise die Wertgegenstände habe, wenn ich die Wertgegenstände da belassen will, soll ich zumindest eine Hand drauflegen und die auch drauf behalten, bis ich aus dem Gedränge wieder raus bin.
Ja, aber auch da kann es eben passieren, dass eben wurde der Brustbeutel abgeschnitten, dass mal so eine Handtaschen, so ein Riemen eben auch abgeschnitten wird im Gedränge.
Ja, also ich sollte auch nicht nur auf den Riemen achten, sondern auf die Tasche selber und da vielleicht eine Hand draufhalten, vor mich halten, vor mir hertragen und andere Menschen auch gut beobachten, die in meiner Nähe sind.
Ich beobachte immer wieder, dass es Portemonnaies gibt, die man sehr deutlich sehen kann, nämlich die in den Herrenhosentaschen, die mit so einer Kette befestigt sind. Bringt das was?
Diese Ketten sind ein erster Diebstahlschutz. Man kann sie nicht so einfach wegreißen. Allerdings, die sind meistens sehr groß. Man kann sie auch nicht gut verstauen. Und wie Sie schon sagen, man sieht sie, sie locken damit natürlich an. Also es ist günstig, Portemonnaies zu benutzen und Brieftaschen, die man gut in der Kleidung verstecken kann, die man also unsichtbar, also für den anderen Menschen nicht sichtbar tragen kann, sollte klein sein und ich sollte mehrere davon am Körper haben und meine Wertgegenstände verteilen.
Ich weiß, dass es früher immer hieß, Brustbeutel tragen, wenn es auf die Schulklassenfahrt ging. Ich fand das eigentlich gerade im Sommer dann nicht unbedingt so angenehm, wenn man dann so ein Lederbeutelchen dann auf der schwitzigen Haut getragen hat. Ist es heute auch noch angesagt, Brustbeutel zu tragen?
Brustbeutel sind grundsätzlich eine prima Idee. Wenn das Material nicht so angenehm ist, es gibt Brustbeutel auch aus Leinen oder anderen Stoffen. Man kann alternativ auch Geldgürtel benutzen, das sind etwas breitere Gürtel, die auf der Innenseite einen Reißverschluss haben. Daran kann man auch etwas tragen. Es gibt eine weitere Alternative am Fuß, also oberhalb des Sprunggelenks, wo der Unterbein am dünnsten ist. Da kann man auch etwas befestigen, wenn man Socken drüber trägt. Beim kurzen Rock ohne Strümpfe nutzt das natürlich nichts. Und grundsätzlich ist alles, was unter der Kleidung getragen wird, sicherer als das, was man außen trägt.
Also das ist schon mal eine Sache, die man sicherlich im Winter problemlos bewältigen kann. Mhm. Im Sommer vielleicht nicht ganz so einfach, vor allen Dingen, wenn es dann irgendwann auch an den Strand geht. Aber da kommen wir dann gleich noch dazu. Bleiben wir noch ein bisschen beim Innenstadtgedränge, wenn man in anderen Städten ist, wo vielleicht dann auch mal auf dem großen Platz Musik gemacht wird. Ich stelle mir vor, jetzt Weltjugendtag in Rio oder so etwas. Da kann es auch mal sein, dass die Menschen einem fröhlich tanzend entgegenkommen.
In der Tat. Und dann scheint jemand ganz fröhlich zu sein, umarmt mich, strahlt mich an und findet die ganze Welt toll. Aber auch da sollte ich, wenn es denn ein Fremder ist, ein bisschen skeptisch bleiben. Die Gefahr ist groß, dass mich jemand umfasst und mir aus den hinteren Taschen der Kleidung das Portemonnaie wieder rauszieht oder mich so weit ablenkt, dass ein Helfer aus diesen Taschen Geldbörse oder was immer da drin ist, herauszieht.
Gibt es denn da Menschen, also die dann wirklich immer zu mehreren zusammenarbeiten? Es ist schon eher so, dass es Taschen, die Banden sind oder Einzeltäter?
Ja, Taschendiebe arbeiten sehr häufig mit mehreren zusammen. Man sagt anteilig, der eine zieht etwas heraus aus der Tasche, gibt es ganz schnell weiter und ein Helfer rennt weg. Das ist so die klassische Form. Wird dann der Dieb, der also den Gegenstand aus der Kleidung rausgezogen hat, festgehalten, wird der Polizei übergeben, dann finden die natürlich bei der Polizei nichts. Er sagt dann, wie, was wollt ihr von mir? Natürlich ist das dann ganz schwer zu beweisen und naja, das Geld ist dann erstmal weg. Also es passiert recht häufig, dass es Gruppen sind, mehr als zwei sogar manchmal.
Wir wollen gleich mal gucken, wie das am Geldautomaten ist. Ich habe ja eben schon gesagt, es gibt Situationen, man zeigt zum Beispiel die Fahrkarte vor, man ist am Geldautomaten, da muss man seine EC-Karte rausholen, in der Regel auch eben das Portemonnaie. Und auch da ist natürlich die Gefahr sehr groß, dass jemand, der es drauf anlegt, es auch schafft, die Geldbörse oder eben die EC-Karte, die Kreditkarte zu erlangen. Domradio. Die Beratung. Wir beschäftigen uns heute in dieser Vorferienzeit damit, dass Sie Ihr Bargeld sicher in den Urlaub bringen oder auch sicher beim Einkaufen behalten in Ihrer Handtasche und auch, dass zum Beispiel das Geldziehen am Geldautomaten nicht zu einer bösen Überraschung führt, sondern ganz normal ablaufen kann. Werner Adamek, Präventionsexperte vom Kriminalkommissariat Vorbeugung bei der Kölner Polizei, ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Adamek, wenn man am Geldautomaten steht, welche Gefahren lauern denn dort?
Diese Geldautomaten sind grundsätzlich schon mal prima, weil man muss nicht so viel Bargeld mitnehmen. Man kann in kleinen Portionen Geld abheben, ebenso viel, wie man benötigt. Das ist das Positive. Schwierig wird es, wenn Geldautomaten so angebracht sind, dass jedermann darauf zugreifen kann, mich eventuell beim Geldabheben nicht nur sehen, sondern gar bedrängen kann, wenn dieser Automat nicht überwacht ist. Damit ist gemeint, ein Automat in der Fußgängerzone an einer Hauswand, wie es im Ausland häufig der Fall ist, ist grundsätzlich unsicherer als ein Automat in einem Bankgebäude, in dem Kameras stehen, Personal und wo eine Überwachung durch vertrauenswürdige Menschen erfolgt. Ich muss natürlich grundsätzlich, das weiß inzwischen jeder, meine PIN für mich selber behalten, ich teile sie niemandem mit. Und ich gebe sie abgedeckt in den Automaten ein. Abgedeckt heißt, ich halte eine Hand drüber. Es reicht in aller Regel nicht, sich nur vorzubeugen, damit von links und rechts niemand reinsehen kann und mir auf die Finger sehen kann. Man muss auch dafür sorgen, dass man von oben nicht gesehen wird. Warum? Nun, es hat sich als bewährter Trick aus Sicht der Diebe herausgestellt, dass die schon mal Kameras oberhalb des Automaten anbringen und die Tastatur beobachten können über eine kleine Kamera. Deshalb ist es so wichtig, mit einer Hand die PIN einzugeben, und also diese persönliche Identifikationsnummer, und mit der anderen Hand das Tastenfeld abzudecken. Das ist schon mal ganz wichtig.
Also relativ nah drüber halten.
Ganz dicht drüber, so dicht es geht. Und dann sollte ich mir auf jeden Fall schon mal vor jeder Benutzung des Automaten klar machen, wie kann ich die Aktion abbrechen. Da ist immer eine Taste, meistens ist die rot. Da steht in Deutschland drauf abbrechen, in anderen Ländern steht nur ein C drauf. C für Cancel, das Englisch heißt abbrechen. Und sobald mir jemand zu nahe kommt, sobald ich irgendwie misstrauisch werde, sollte ich die Aktion sofort abbrechen, die Situation klären, jemanden wieder bitten zurückzutreten.
Und wenn man also dann nicht rechtzeitig diese C-Taste drückt, was könnte also passieren?
Es könnte passieren, dass ich abgelenkt werde, schaue zur Seite, schaue nicht mehr auf meine Tastatur oder auf den Bildschirm oder auf die Karte, lass mich ablenken durch einen angeblichen Notfall, Hilfe ersuchen, und ein Helfer schnappt sich inzwischen entweder meine Karte, die aus dem Automaten kommt, oder das Bargeld, oder es gelingt ihm so manches Mal auch, eine Eingabe vorzunehmen. Das heißt, er gibt den maximalen Betrag ein, drückt auf Go, Enter, und der Automat spuckt das Geld aus, und je nachdem, wie die Situation so läuft, bin ich vielleicht immer noch abgelenkt. Das kann der Automat ja sehr schnell bearbeiten, und 2-3 Sekunden bin ich Karte und Geld los. Das ist ganz schwierig, insbesondere wenn ich dann noch abgedrängt werde als Kunde oder wenn ich sogar zu Fall gebracht werde. Bis ich mal wieder aufgestanden bin, ist es schwierig. Also kann die Konsequenz nur heißen, ich muss die PIN-Eingabe sorgfältig abschirmen, und bei dem allergeringsten Verdacht, wenn mir auch nur jemand zu nahe kommt, wenn er mich nur anschaut, dann breche ich die Aktion ab, schaue mir die Gegend an und die Leute, bis ich meine, jetzt ist es wieder sicher. Und ich kann dann wieder meine Aktion fortsetzen, also die Geldabhebung fortsetzen. Das kostet mich ja kein Geld, kein zusätzliches Geld. Ne? Der Automat berechnet mir ja nichts. Ich kann diesen Startvorgang beliebig oft wiederholen.
Das heißt aber, wenn ich am Geldautomaten stehe, mit der einen Hand die Zahl eintippe, mit der anderen Hand abdecke, wohin also mit dem Portemonnaie oder mit meiner Handtasche, die ich ja auch wahrscheinlich noch bei mir habe, zumindest das Portemonnaie, wo die EC-Karte drin war. Wie halte ich das denn dann noch fest?
Das muss ich auf jeden Fall so festhalten, dass ich es unter Kontrolle habe. Ich stelle die Tasche nicht neben mir ab, sondern vor mir. Und ich stecke das Portemonnaie auch in eine Tasche, die ich vorne am Körper habe. Und ich merke ja, ob sich jemand mir nähert. Wenn jemand näher als 1 Meter an mich herankommt, dann breche ich die Aktion sofort ab und bitte ihn freundlich, nicht aggressiv, ich bitte ihn freundlich, doch wieder zurückzutreten, weil ich mich sonst, das kann ich auch sagen, weil ich mich sonst verunsichert fühle.
Ist das dann nicht so, dass man gleich dann in so eine Opferrolle reingeht, wenn man sagt, dass man unsicher ist?
Das ist ja eher eine Taktik. So, man sucht ja ein Argument, jemanden klar zu machen, warum er jetzt bitte zurücktreten soll. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen von Selbstbewusstsein, dass man unsicher ist, sollte man nicht merken lassen. Klar, tatsächlich ist man ja auch dann noch nicht unsicher. Ich bin misstrauisch, das ist ja ein kleiner Unterschied.
Genau, das würde man vielleicht nicht so gerne sagen. Man könnte vielleicht auf den Diskretionsabstand hinweisen, aber das ist in der fremden Sprache im Ausland vielleicht wieder schwierig. Aber
ja, man beherrscht natürlich nicht immer die Fremdsprache, aber gleichwohl kann ein Lächeln schon sehr viel nützen, freundlich angucken. Eine Handbewegung macht das klar. Ich glaube, das ist international verständlich.
Schwierig ist nur tatsächlich, sich vor diesen Ablenkungen, die Sie da erwähnen, zu schützen, auch in anderen Situationen, denn die kommen natürlich eben überraschend und man denkt vielleicht nicht jedes Mal sofort daran, dass das eine gespielte Aktion, so eine kleine Theateraufführung sein könnte.
Deshalb ist es so wichtig, sich darauf vorzubereiten und das schon mal im Hinterkopf zu haben, wenn man zu einem Automaten geht.
Nähere Tipps gibt es noch im Laufe dieser Sendung, denn auch wenn Sie Ihr Butterbrot im Park auspacken und gemütlich die Handtasche neben sich stellen, in die Sonne gucken, dann könnte auch das eine Einladung sein, für einen Taschendieb an Ihre Wertsachen ranzugehen. Die Domradio-Beratung, heute wollen wir über Taschendiebe sprechen und die können auch im Park die Wertsachen erhaschen, zum Beispiel Geld oder ein Handy, wenn man gerade da sitzt und ein Picknick macht oder ein Eis isst oder einfach das Butterbrot auspackt. Werner Adamek ist hier vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz hier von der Polizei in Köln. Wie sollte man sich denn im Park möglichst verhalten? Ich sag mal zum Beispiel, wenn man dort seine Mittagspause macht.
Wenn ich im Park bin, habe ich ja in aller Regel auch ein Portemonnaie oder ein Handy oder sowas dabei. Und ich sollte nicht davon ausgehen, ich bin ein guter Mensch, mir geht's gut, allen anderen sollte es auch so gehen, sondern da laufen immer auch wieder Leute rum, die stehlen wollen. Wenn ich also meine Brieftasche, mein Handy gut sichtbar neben mich auf die Parkbank lege, auf den Rasen lege oder irgendwie so, dass andere Leute da gut drankommen, dann begebe ich mich in ein besonderes Risiko. Dafür gilt also zur Prävention, also zur Verhinderung des Diebstahls, ich sollte diese Dinge irgendwie so deponieren, dass ich auch im Park oder wo immer ich bin, unter Kontrolle halten kann. In eine Tasche stecken, mich drauflegen, eventuell draufsetzen. Und ich sollte mich nicht weglocken lassen. Ich hatte auch so ein Beispiel jetzt vor kurzem, da hat eine Dame sich auf eine Parkbank gesetzt, schaute so in die Runde, hat ihre Handtasche neben sich abgestellt, in so einem halben Meter Entfernung. Und kommt jemand von hinten, ohne die Dame anzusprechen, schnappt er sich die Tasche und rennt weg. Die Dame hat was ganz Tolles gemacht. Sie hat sofort laut geschrien, Aufmerksamkeit erregt, sodass andere Leute da hinschauten. Der Dieb konnte letzten Endes dann doch gefangen werden. Sie hat ihre Sachen zurückbekommen. Soweit sollte es aber nicht kommen. Also auch hier wäre die Empfehlung, Dinge dicht am Körper zu behalten und Portemonnaie, Handy, Wertgegenstände so zu deponieren, dass sie mir nicht sofort weggenommen werden können.
Die Hosentaschen sind natürlich nach wie vor ein beliebter Ort. Auch da sind die Sachen nicht unbedingt sicher, haben wir eben schon gehört. Aber wie sollte man das zum Beispiel machen? Ich nehme mal ein anderes Beispiel, ältere Leute auf dem Friedhof. Da ist es auch einsam und da ist es vermutlich nicht so leicht wie im Park noch jemand, den man zur Hilfe holen kann.
Die Friedhöfe haben es nun mal so an sich, das sind stille Orte, Stille der Ruhe, des Gedenkens. Da ist es grundsätzlich schwer, andere Hilfe herbeizurufen. Dennoch, um andere Leute aufmerksam zu machen, ist es sinnvoll, zum Beispiel einen Schrillalarm mitzunehmen. Das ist so ein kleines Kästchen in der Größe einer Zigarettenschachtel mit einer Batterie und einem Stift. Und wenn man den Stift herauszieht, macht das Ding Krach, bis die Batterie leer ist. Das ist schon mal geeignet, um Leute aufmerksam zu machen, die auch ein Stückchen weiter weg sind. Zumindest muss der Täter damit rechnen, dass andere Leute da hinschauen. Generell gilt, insbesondere an einsamen Stellen sollte ich möglichst wenig Bargeld mitnehmen, möglichst keine Karte, auf der auf gar keinen Fall natürlich, das gilt immer, die PIN, die persönliche Identifikationsnummer notiert ist. Und wenn ich mir die schon irgendwie notieren muss, wovon grundsätzlich abzuraten ist, aber wenn ich die in irgendeiner Form schon doch notiert habe, dann bitte niemals auf der Karte, bitte nicht in demselben Portemonnaie, sondern ganz getrennt irgendwie. Aber grundsätzlich die Empfehlung, Öffentlichkeit herstellen, notfalls mit technischen Hilfsmitteln, zum Beispiel Schrillalarm, und grundsätzlich so wenig Bargeld, so wenig Gold, insbesondere auch Schmuck, tragen nicht mehr ganz so junge Damen gerne auch schon mal. Nehmen Sie keinen Goldschmuck mit an Orte, die so ein bisschen abgelegen sind, wie zum Beispiel ein Friedhof.
In der Tat, so ein schriller Alarm macht da wahrscheinlich mehr aufmerksam noch als im Park, weil es eben auf dem Friedhof eher ruhig ist. Dann gibt es noch einen anderen Ort, da ist es jetzt nicht unbedingt so ruhig, aber da ist auch die Frage, wohin mit Schlüssel und Geld, nämlich beim Schwimmen im Urlaub, am Badesee oder am Meer.
Grundsätzlich gilt auch hier am See und am Strand die Empfehlung, so wenig mitnehmen wie unbedingt erforderlich. Wenn ich an einem organisierten Strand bin, habe ich sehr häufig die Möglichkeit, in einem Tresor oder in einem Schließfach Geld abzugeben und die Wertsachen. Davon sollte man Gebrauch machen. Ist das nicht vorhanden, gilt wieder nur das Nötigste mitzunehmen, was ich halt für den Eintritt, für das Eis, für die Pommes frites brauche, die ich mir dann irgendwie besorgen will. Und also eine kleine Menge Bargeld. Und wenn es partout nicht anders geht, ich bin wirklich in einer Gegend, wo nichts organisiert ist, wird mir häufig nichts anderes übrig bleiben, als im Auto etwas zurückzulassen, aber mindestens den Schlüssel dann noch mitnehmen. Den sollte ich nicht bei meiner Kleidung am Strand zurücklassen. Die Empfehlung geht dahin, die Herren haben meistens ein Bändchen an der Badehose, da kann man das befestigen. Die Damen haben auch an der Badebekleidung häufig eine Möglichkeit, etwas festzuknoten. Oder man nimmt eine Schlaufe und bindet sich am Handgelenk um. Das kennen wir ja von den Hallenbädern, von den organisierten Schwimmbädern. Da bekommt man ja sehr häufig ein Armband mit einem Schlüssel dran. Nach diesem Prinzip sollte man seinen Schlüssel dann mitnehmen. Der rostet nicht, wenn er nicht ein elektronischer Schlüssel ist.
Und das ist ja leider heute häufig der Fall. Da sind Batterien drin, den kann man nicht so ohne weiteres im Wasser mitnehmen.
So, die meisten Autos haben noch einen Reserveschlüssel ohne diesen Sender. Gibt es dazu. Ja, den Sender können Sie natürlich nicht mit ins Wasser nehmen, der ist dann ruiniert. Dann können Sie nur noch bitten, also in einer Gruppe sich zum Wasser zu begeben, dann können Sie nur noch jemanden bitten, auf die Sachen aufzupassen. Und wie Sie das dann organisieren, ist sehr unterschiedlich in der Lage, ob Sie nun in der Gruppe alleine hingehen, wer ist da noch am Strand, ist da jemand vielleicht vertrauenswürdig, ist da jemand, der Aufsicht führt, dem ich vielleicht sowas in die Hand gebe und ihn bitte mal aufzupassen.
Manchmal gibt es ja je nach Urlaubsland, zum Beispiel in Holland, solche Strandhäuschen, so Holzhäuschen oder sowas. Da ist ja eigentlich in der Regel nur so Spielzeug gelagert. Ich glaube aber, die kann man auch abschließen. Also vielleicht kann man natürlich solche Möglichkeiten auch noch finden. Die Frage ist nur, wenn jetzt meine Wertsachen in der Zeit, während ich am Strand bin, im Auto lagern, da kann natürlich auch die Scheibe eingeschlagen und das Auto leergeräumt werden.
Damit muss ich immer rechnen. Autos sind nun mal keine Tresore, sondern sind Fahrzeuge und der Diebstahlschutz ist minimal. Es ist wesentlich besser, die wertvollen Sachen zu Hause zu lassen, das Telefon zu Hause zu lassen. Oder wenn ich schon ein Telefon mitnehmen muss, kann ich vielleicht ausnahmsweise mal ein preiswertes nehmen, nicht um das neueste Smartphone, was ich sonst benutze. Man kann ja die Karte mal eben umwechseln. Dann tut es mir nicht so weh, wenn das Ding weg ist.
Wenn ich jetzt im Zelturlaub bin, dann habe ich natürlich jetzt auch nicht unbedingt einen Tresor oder so etwas. Dann ist vermutlich das Auto wieder der sicherste Ort, oder?
Wenn ich ein Zelt aufschlage, dann mache ich das in aller Regel auf einem Campingplatz. Und da habe ich immer die Möglichkeit, am Empfang meine Wertsachen zu deponieren. Ich denke, es gibt keinen Campingplatz, auf dem ich nicht einen Tresor in Anspruch nehmen könnte.
Das Handy ist für viele wichtiger Begleiter geworden, sehr wichtiger, weil er gleichzeitig Navigationsgerät, Informationscomputer und dann nebenbei auch noch vielleicht zum Telefonieren da ist. Was ist, wenn das Handy weg ist? Darüber sprechen wir gleich hier in der Domradio-Beratung. Was tun, wenn das Handy weg ist? Erstens ärgert man sich, dass schöne Bilder weg sind. Zweitens, dass man nicht mehr telefonieren kann. Drittens und viertens und so weiter. Jeder hat bestimmt viele Ideen, warum ihn das ärgern würde, wenn das Handy weg ist. Aber man kann es vielleicht sogar wieder auffinden oder eben zumindest auch orten, wo es ist. Da muss man allerdings vor dem Urlaub schon was dafür tun. Werner Adamek vom Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz hier der Kölner Polizei hat einige Tipps dazu. Was kann man machen vor dem Urlaub mit dem Handy, damit es irgendwie gesichert ist?
Nun, damit keine Daten verloren gehen, sollte man von Zeit zu Zeit schon mal Adressen, Bilder und was da so alles drauf ist, mal sichern. Ne, indem man das Handy mit dem Computer verbindet, die Software ist immer mit dabei, wie das funktioniert, erklärt sich in aller Regel selbst. Sollte mir ein Mobiltelefon abhanden kommen, dann sollte ich als erstes mal die Karte, die SIM-Karte sperren. Das kann ich über denselben Service, über den man auch Kreditkarten sperrt, das ist die 116 116, Telefonnummer 116 116, das ist der zentrale Sperrnotruf. Da muss ich angeben, welche Rufnummer ich habe, das fällt mir in aller Regel nicht so schwer. Ich muss allerdings wissen, damit ist nur die Karte gesperrt, damit ist das Telefon selber, das elektrische Gerät, noch nicht gesperrt. Da gibt es eine zweite Möglichkeit. Alle diese Geräte haben eine Nummer, eine sogenannte E-Mail, I-M-E-I geschrieben. Diese E-Mail-Nummer, die kann ich aus dem Gerät ablesen. Manchmal finde ich sie auf der Verpackung. Und im Gerät finde ich sie, wenn ich auf der Tastatur mal die Kombination Sternchen, Raute, 06, Raute angebe. Also Sternchen, Raute, 06, Raute. Dann erscheint auf dem Display die E-Mail-Nummer. So, und wenn ich jetzt mein Telefon sperren lassen will, das Gerät sperren lassen will, dann rufe ich auch diese Nummer an, die 116 116, sagt, mein Gerät hat folgende E-Mail-Nummer, dann kann man mein Gerät sperren und ein Täter kann es nicht mehr benutzen. Meistens. Denn man muss dazu sagen, nicht alle Provider, also die Leute, bei denen ich diesen Vertrag abschließe, sind bei 116 116 mit angeschlossen. Einige haben eigene Services. Und deshalb ist es so wichtig, sich im Vorfeld schon mal mit dem Provider in Verbindung zu setzen und zu fragen, was mache ich, wenn mein Gerät mal weg ist? Wo rufe ich an? So, die großen Anbieter, die haben eigene Services. Es gibt darüber hinaus noch eine Möglichkeit, nämlich immer dann, wenn mein Telefon ein sogenanntes Smartphone ist, also ein Gerät, was neben Telefonieren noch ganz viel anderes kann, insbesondere ein GPS-Einrichtung hat, dieses Global Positioning System, womit man navigieren kann, womit man herausfinden kann, wo das Telefon sich befindet. Diese Geräte können auch, wenn man das entsprechend vorher eingibt, wenn man das Telefon vorbereitet, die können senden, wo sie im Diebstahlsfall sind. So, damit das Telefon weiß, dass es ein Diebstahl ist, muss ich wieder die passende Nummer anrufen. Das muss ich wieder organisieren, bevor das Telefon weg ist. Kann das Telefon entsprechend vorbereiten, löse dann gegebenenfalls die Suche aus und das Telefon teilt mir mit, wo der Standort ist. Das kann ich dann auf einem anderen Computer oder einem anderen Smartphone sehen.
Also von einem anderen Smartphone, von einem Bekannten zum Beispiel, dem es nicht geklaut wurde, könnte ich dann mein Handy orten.
Genau so läuft das. Und die Verfahren sind sehr unterschiedlich und das hängt von der Marke ab, vom Anbieter. Auf jeden Fall gibt es Möglichkeiten, Smartphones wieder aufzufinden. Wichtig ist, dass ich mich schon vorher, vor dem Diebstahl, damit auseinandersetze und mal in dem Geschäft nachfrage, wo ich das Gerät erworben habe. Was mache ich im Diebstahlsfall? Welche Nummer rufe ich an? Kann ich das sperren? Und immer gilt, alle Daten sichern.
Also 116 116 ist schon mal eine Nummer, die man sich merken kann und vorher mal also prüfen, ob das für meinen Anbieter, für meinen Provider gilt. Die andere Nummer, die man sich merken soll, ist die Sternchen-Raute, 06-Raute und dann diese E-Mail-Nummer, dass man die sich dann, wo würden Sie sie hin tun, nochmal aufschreibt, woanders?
Im Portemonnaie? Auf jeden Fall woanders. Im Portemonnaie an mehreren unterschiedlichen Orten. Im Auto, im Koffer, in einigen Taschen, anderen Leuten das auch mitteilen. So, dass ich auf diese Nummer immer wieder zugreifen kann.
Wenn jemand anders diese Nummer hat, kann er damit Unsinn machen?
Kaum. Das ist sowas wie eine Gerätenummer. Also wenn ein Dieb zum Beispiel die Fahrzeugstellnummer von dem Auto hat, kann er damit auch nicht viel anstellen.
Daten sichern und man kann ja auch Daten ferngesteuert löschen. Und auch dazu muss man das Handy entsprechend vorbereiten?
Das geht bei einigen Systemen und das geht nicht bei allen Systemen. Und das muss ich vorher eben klären im Geschäft. Man kann sogenannte Apps, diese Applikationen auf ein Smartphone aufspielen und einige, etliche sind es inzwischen, die bieten die Möglichkeit, ferngesteuert das Ding ein- und auszuschalten oder auch zu veranlassen, dass er in einem bestimmten Rhythmus seinen Standort sendet, auch dann, wenn die Karte mal gewechselt wird. Oder auch das Gerät einfach abschalten und im Prinzip unbrauchbar machen für den Dieb.
Es lohnt sich also auf jeden Fall, das höre ich jetzt raus, vor dem Urlaub sich da mal Gedanken zu machen, da mal vielleicht nochmal die Anleitung zu lesen, mit dem Provider zu sprechen, was man tun kann. Denn es hat schon Fälle gegeben, da hat man den Dieb dann auch entsprechend erwischt, nachdem man dieses Handy dann geortet hat. Eine Stunde haben wir noch Zeit, über Schutz vor Taschendiebstahl, Diebstahl und Sicherheit im Urlaub zu sprechen. Wie kann man sich vor Taschendieben schützen? Heute unser Thema in der Domradio-Beratung und Hanna Neumann hat auf der Straße sich umgehört und gefragt, wo haben Sie unterwegs denn Ihre Wertsachen?
In der Handtasche.
In der Hosentasche.
Im Hotel immer in einem Tresor und ich nehme so wenig wie möglich mit.
An mir, irgendwie an mir.
Am Körper.
Am Körper haben viele Menschen also schon ihre Wertsachen, was sehr wichtig ist. Werner Adamek ist hier von der Polizei in Köln und Sie haben gesagt, das ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Nur gerade im Sommer, da ist es natürlich tatsächlich so, dass die Frauen eher weniger Kleidung tragen, wenn es heiß ist, vielleicht gerade auch im Urlaub. Da wird es dann schwierig, das zu verstauen. Und wenn dann jemand noch ein Handtäschchen umhängen hat, ist eigentlich klar, da muss Handy und Geld drin sein.
Das ist so. Für einen Dieb ist das relativ leicht. Das ist nun mal die Krux. Das bleibt halt dabei, je weniger ich anhabe, umso weniger oder umso schlechter kann ich etwas verstecken. Ich halte dann noch als Alternative, was der eine Herr gerade sagte, möglichst wenig mitnehmen, genau. Und an sicheren Orten die Dinge zurücklassen. Wenn ich in Begleitung bin von einem vertrauenswürdigen Menschen, vielleicht ein Freund, der ein bisschen kräftiger ist und der auch dann mehr anhat eventuell, kann ich ihn bitten, etwas zu transportieren. Und gerade so diese Telefone, ja, man muss überlegen, ob man immer das größte, teuerste Telefon dabei haben muss, was dann auch aus der Tasche noch möglichst herausragt. Manchmal, wenn ich nur telefonieren will oder eine SMS absetzen, dann reichen auch kleine, einfache Geräte. Die gibt es für 20, 30 Euro oder jeder hat wahrscheinlich von älteren Telefongenerationen noch sowas zu Hause liegen. Das ist in der Situation wahrscheinlich die bessere Alternative. Also, es geht darum, die Dinge möglichst zu verstecken, möglichst wenig mitzunehmen und wenn ich gar keine Chance habe, unter der Kleidung Kreditkarten, Bargeld und sowas zu verstecken, ja, vielleicht kann mir jemand in der Nähe dann helfen. Aber das bleibt dann immer abzuwägen, sorgfältig abzuwägen, wie weit traue ich dem zu, dass er meine Sachen auch alle sicher nach Hause bringt.
Es ist ja schon ein Vorteil, dass wir in der EU jetzt eben alle den Euro haben. Früher war das noch so, wenn man nach Spanien kam, hatte man plötzlich ganz, ganz viele Nullen hinten, die Peseten. Ich weiß nicht, wie viele Tausend man dann da bezahlen musste für irgendwelche Dinge. Das ist schon ein bisschen einfacher, das beim Einkaufen im Ausland auch im Überblick zu haben. Aber beim Einkaufen, egal ob jetzt im Ausland oder zu Hause, da droht auch die Taschendiebgefahr.
Die droht immer. Und zwar haben wir gerade beim Einkaufen die Situation, dass ich mir eine Ware anschaue, ich konzentriere mich auf die Ware, stelle etwas ab. Wenn das unglücklicherweise eine Handtasche ist, die eventuell auch noch leicht zu öffnen ist oder gar keinen Verschluss hat oder ein Einkaufskorb. Oder ganz blöd, ich stelle meine Tasche in einen Einkaufswagen, lasse den an einem Regal stehen und ich entferne mich 4-5 Meter weiter. Dann ist das schon fast eine Einladung für einen Dieb, den ich nicht vorher bemerkt habe. Das ist genau der Moment, auf den der Dieb wartet. Nämlich das Opfer ist abgelenkt und es ist eine Distanz zwischen Beute und dem Opfer entstanden, die das Opfer so schnell nicht überwinden kann. Also das ist die Situation, die sollte ich vermeiden. Ich sollte immer, immer und immer mein Portemonnaie, die Wertsachen dicht an mir tragen. Ich sollte niemals eine Handtasche, Portemonnaie in einen offenen Einkaufswagen stellen oder bei unseren etwas älteren Mitbürgern ist das zu sehen. Sie stellen es schon mal etwas in einen Rollator, haben den Rollator aber dann vielleicht nicht so nötig, dass sie ihn auf jeden Meter brauchen und dann steht der Rollator 3-4 Meter weg, sind aber nicht schnell genug wieder zurück bei ihrem Rollator. Also das ist eine Situation, die muss unbedingt vermieden werden. Ich muss immer meine Wertsachen bei mir haben. Ich muss ständig damit rechnen, dass mir jemand die Sachen wegnimmt. Gilt auch für die Umkleidekabine. Ich probiere Dinge an, stelle etwas auf den Boden. Häufig gehen die Wände der Umkleidekabine nicht bis auf den Boden runter. Oder sie statt einer festen Wand ist da nur ein Vorhang, durch den jemand durchgreifen kann. Ja, da riskiere ich auch schon, dass die Sachen mir weggenommen werden. Besser ist es, wenn ich die Handtasche ja schon, irgendwo muss ich sie ja lassen, wenn ich mich umziehen will, ich hänge sie an die Wand und achte darauf, dass sich niemand der Kabine nähert. Und sollte sich jemand der Kabine nähern, muss ich sofort auch dahin gehen und auf meine Sachen wieder aufpassen. Und sollte ich wirklich die Kabine verlassen müssen, weil ich zu einem Spiegel will, zu einem Berater und aus welchem Grund auch immer, dann muss ich auch unbedingt meine Wertsachen wieder mitnehmen. Selbst wenn es nur für 30 Sekunden ist.
Also viele Möglichkeiten für die Taschendiebe tatsächlich in so einer Einkaufssituation. Aber nicht nur im Laden selber passiert das, sondern wenn man mit den Einkäufen vor der eigenen Haustür steht.
Da gibt es leider auch so eine Masche. Wir beobachten das insbesondere bei Herrschaften, die schon nicht mehr ganz so jung sind. Die haben Einkaufstaschen dabei, suchen nach dem Hausschlüssel und werden angesprochen. Scheinbar ganz freundlich, so mit den Worten, darf ich Ihnen Ihre Taschen nach oben tragen, vielleicht noch sind Getränke drin, offenbar macht die Tasche einen schweren Eindruck. Auch wenn dann die Leute sagen, nein, will ich nicht, dann werden sie mit Freundlichkeiten überhäuft, öffnen letzten Endes die Haustür, dann nimmt das Drama dann seinen Lauf. Wenn die Haustür erstmal offen ist, werden die Diebe mit hineingehen, begleiten mit zur Wohnungstür und dann kommt Stufe 2. Die Herrschaften werden dann häufig dazu gebracht, die Wohnungstür ebenfalls zu öffnen. Zum Beispiel, weil der Täter vorgibt oder die Täterin, mir ist schlecht, ich brauche ein Glas Wasser. Oder ich möchte noch eben was aufschreiben. Haben Sie nicht mal einen Bleistift und ein Papier? Oder Sie wollen, Ihnen fällt auf, ja, ich habe hier ein ganz tolles Geschenk für Sie. Das sind Dinge, sollte man hellhörig sein, hellhörig bleiben, nicht die Wohnungstür öffnen. Geschieht das dennoch, also wird die Wohnungstür geöffnet, dann dringt ein Täter oder manchmal auch mehrere mit in die Wohnung ein, gegen den Willen. Und sehr häufig werden die Opfer dann abgelenkt, auf einen Stuhl gedrängt, ein Tuch wird ihnen vorgehalten oder sie werden an den Schultern so festgehalten, dass sie nicht aufstehen können. Und häufig haben wir dann die Situation, dass ein Helfer unbemerkt zusätzlich in die Wohnung hineinkommt und dann in den Räumen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Durchsuchungen durchführt und sehr, sehr häufig dann auch Bargeld findet. Manchmal haben wir auch die Situation, dass jemand Schmuck umgehangen wird und es ist meistens billiger Modeschmuck. Und wenn dann das Opfer, die Damen sind es ja meistens, dann sagen, nein, nein, das will ich nicht, dann nimmt der Täter den Schmuck wieder zurück, aber sehr häufig dann eben nicht das, was er umgehängt hat, sondern den echten Schmuck, den das Opfer vorher schon angelegt hatte und der ist dann weg. Dann verschwinden die Täter und die Damen stehen dann manches Mal mit irgendeinem Plunder, billigem Modeschmuck, den sie gar nicht haben wollen. Also das sind die Tricks, da sollte man hellhörig bleiben, stellt sich immer die Frage, ja, was mache ich denn nun, wenn nun an der Haustür jemand steht? Nun, ich könnte klingeln im Erdgeschoss bei Nachbarn und die um Hilfe bitten.
Also, man sollte andere um Aufmerksamkeit bitten. Man könnte, wäre jetzt so meine Idee, ja natürlich auch die in die Wohnung einsperren, selber nicht reingehen und die Polizei rufen. Aber das ist natürlich je nach Situation wahrscheinlich auch schwierig. Gerade weil es ja hier so scheint, dass besonders ältere Menschen in dieser Situation gefährdet sind. Gibt es Menschen, die eher Opfer werden als andere oder wie kann man es verhindern, Opfer zu werden? Darüber werden wir unter anderem gleich noch sprechen. Schutz vor Taschendiebstahl kann möglicherweise eine entsprechende Sportlichkeit, Statur oder ein gewisses Alter Schutz bieten. Im Hinblick auf Taschendiebstahl gibt es Menschen, die eher Opfer werden als andere oder wie kann man es verhindern, Opfer zu werden? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinem Gast Werner Adamek von dem Kriminalkommissariat Vorburg der Kölner Polizei. Wie sieht es aus? Gibt es Menschen, die eher Opfer werden als andere, Herr Adamek?
Leider gibt es die. Alle Menschen, die besonders kommunikativ sind, die den Eindruck ausstrahlen, sie sind sehr selbstbewusst und kräftig, die werden nicht so schnell Opfer von irgendwelchen Straftaten und auch nicht Opfer von Taschendieben. Alle, die einen etwas hilfloseren Eindruck machen, müssen nicht direkt Angst haben, aber sie sollten vorsichtiger sein und hellhöriger. Und dieses Dilemma, allein zu sein, nicht so viel Stärke auszustrahlen, nicht dieses Charisma mit sich mitzubringen, sollten das ausgleichen durch erhöhte Wachsamkeit. Und wenn ich schon weiß, ich kann nicht so gut sehen, ich kann nicht hinter einem Täter herlaufen, ich kann mir diese Beschreibung, ich kann keine gute Beschreibung abgeben, die Leute sollten dann schon so ein bisschen vorsichtiger sein und nicht leichtgläubig auf so Ansinnen reinfallen wie, ja, ich möchte nur eine Nachricht hinterlassen, geben Sie mir doch bitte mal ein Papier oder mir wird schlecht, geben Sie mir doch bitte mal ein Glas Wasser. Das können die anderen machen, die besser zurechtkommen, die noch fit sind. Und wenn ich mir überlege, ja, als Dieb gehe ich lieber jemanden an, der kräftig ist und einen selbstbewussten Eindruck hat, oder bestehle ich lieber jemanden, der schwach ist? Na, dann kommen jetzt moralische Grundsätze rein, aber die fehlen leider häufig den Dieben. Die sehen das rein technisch und suchen sich natürlich die schwächsten Opfer aus.
Der Überraschungseffekt kann aber auch vielleicht jemanden, der sonst eher tough rüberkommt, überrumpeln.
In der Tat. Deshalb ist es so wichtig, sich darauf vorzubereiten und sich zu Misstrauen zu bewahren und eben nicht überrumpelt zu sein. Wenn ich also schon Opfer werde oder wenn ich angesprochen werde, soll ich mein Misstrauen behalten. Wenn ich tatsächlich Opfer geworden bin, sollte ich nicht zögern, sofort Öffentlichkeit herzustellen und später auch Polizei zu rufen.
Zum Beispiel, wenn Ihnen was aus dem Auto geklaut wird. Denn gerade in Mittelmeerstädten, da ist es manchmal so, dass man in einem dicken Stau steckt, dass da viele Menschen rumwuseln, dass irgendeiner die Fenster putzt, dass er vielleicht Geld dafür haben will. Da passieren unheimlich viele Dinge, durch die wir uns ablenken lassen, weil das auch völlig neu für uns ist. Und welche Gefahren lauern denn dort?
Gerade in den wärmeren Gegenden haben wir die Fenster offen oder ein Schiebedach geöffnet. Da ist der Griff von einem Täter durch das geöffnete Fenster nicht weit. Das kommt immer wieder vor. Oder Autofahrer werden veranlasst, ihr Fahrzeug zu verlassen, weil ein Passant scheinbar helfend auf eine Ecke des Fahrzeugs deutet und der Fahrer will wissen, ja, was ist denn da jetzt? Dann muss ich wissen, das kann eine Falle sein. Ich soll vielleicht nur veranlasst werden, auszusteigen. Dann sollte ich als Fahrer das Fahrzeug auch sofort wieder verschließen. Tür zu und mit der Fernbedienung die Türen auch verriegeln. Es könnte ansonsten passieren, dass ein Helfer auf der anderen Seite den Kofferraum öffnet, eine Tür öffnet, sich die Tasche oder sonst irgendwas herausschnappt und wegrennt.
Dennoch glaube ich, dass es gerade viele Menschen gibt, die da eben in dem Moment gar nicht drüber nachdenken, weil da braucht jemand Hilfe. Da, wenn Sie sagen, da wird vielleicht eben nicht nur irgendwie eine Stelle auf dem Auto angedeutet, sondern möglicherweise ist da was passiert, es braucht jemand Hilfe. Da ist das erstmal das Wichtigste, da denkt man über die anderen Sachen nicht nach. Ist es so, dass man das lernen kann zu automatisieren, also wirklich sich selber beizubringen, ich verschließe das Auto, sobald ich aussteige?
Also dass ich das Auto verschließe, sobald ich rausgehe, sollte ich mir zur festen Gewohnheit machen. Das gilt für jedes Tanken, und wenn ich nur zum Parkautomaten rübergehe, das sollte ich mir zum Standard machen, das sollte automatisiert werden. Was anderes ist das natürlich, wenn ich irgendwo entlang fahre und ich erkenne eine hilflose Person oder ich merke, da ist jemand umgefallen. Natürlich habe ich die Aufgabe und auch moralische Pflicht zu helfen, aber ich sollte immer noch im Hinterkopf behalten, da sind noch andere, und ich sollte noch im Hinterkopf behalten, also wenn es eine einsame Landstraße, okay, da ist dann eben mal niemand, ich sollte schon helfen, ich steige aus, nehme auch mein Telefon schon mal mit, aber ich verschließe auf jeden Fall das Auto wieder.
Was tun, wenn solche Scheibenputzer zum Beispiel vorm Auto stehen, die danach die Hand aufhalten? Vielleicht auch sich so vors Auto stellen, dass man sonst nicht weiterfahren kann.
Die Scheibenputzer sind, wenn sie wirklich nur Scheibenputzer sind, ja nicht so ein großes Problem. Also, na schön, ich will die Scheibe vielleicht nicht geputzt haben, vielleicht habe ich Angst, dass er mir die Scheibe auch zerkratzt. Okay, ob ich dem nun Geld gebe oder nicht, das liegt an mir, es kommt ja kein gültiger Vertrag zustande. Wenn der sich vor mich stellt und mich nötigt, länger stehen zu bleiben, als ich eigentlich müsste, begeht er eine Straftat. Nach unserem deutschen Verständnis und nach Verständnis in den meisten Staaten auch. Also da muss ich keine Hemmung haben. Ich darf natürlich nicht rüberfahren, aber ich darf vielleicht mal andere aufmerksam machen. Hupen ist in Deutschland verboten, in anderen Ländern nicht so sehr. Und es wird ja schon ein Druck entstehen, weil andere Autofahrer hinter mir möchten ja auch weiter. Also irgendwann wird das schon wieder weitergehen. Ich sollte nur im Auge behalten, wenn ich aufgehalten werde, kann hinten vielleicht jemand an meinem Auto, jemand herumfummeln, und ich sollte im Idealfall schon wieder eine Verriegelung betätigt haben.
Das heißt, den Kofferraum verschließen.
Den Kofferraum verschließen. Bei vielen Autos kann man das vom Fahrersitz auch von innen auch machen. Und daran sollte ich einfach nur denken. Es muss ja nicht immer was Schlimmes sein, was da vorne passiert, aber ich sollte diese Möglichkeit erwägen und ich muss aus der Situation schließen, ist es hier kritisch oder nicht.
Was tun, wenn im Ausland was geklaut wurde? Das ist ärgerlich, wenn aus dem Auto irgendwas rausgeklaut wurde, wenn eben die Kreditkarte aus irgendwelchen Gründen wegkommt. Darüber wollen wir uns noch ausführlich unterhalten in der nächsten halben Stunde. Dann wollen wir noch ein paar Tipps kriegen, einfach nochmal zusammenfassend, was man tun kann. Herr Adamek, sind denn Ihre Erfahrungen, dass sich Menschen in so einer Urlaubslaune unvorsichtiger durchs Leben bewegen als im Alltag oder ist es andersrum?
Prinzipiell ist man im Urlaub etwas fröhlicher, etwas weniger misstrauisch, hat gute Laune, nimmt auch gute Laune von anderen Menschen besser wahr. Und von daher ist man dann auch häufiger etwas leichtgläubiger. Wir sehen das so an Geschäften. Und da bietet jemand einen Teppich an. So, hier würden wir sagen, ich habe keine Ahnung von Teppichen, ich weiß nicht, was der wert ist. Aber im Ausland sind wir auf einmal bereit, für mehrere hundert Euro was zu kaufen. Dasselbe gilt für Schmuck. Das gilt für andere Gegenstände, die viel Geld kosten. Lederjacken zum Beispiel werden immer wieder gerne Touristen angeboten. Einfach weil wir in der Urlaubssituation etwas freigebiger und leichtgläubiger sind.
Also das kann man sich schon mal auf die Fahnen schreiben, dass man da selber auf sich ein bisschen Acht geben muss. Eine halbe Stunde haben wir noch Zeit für die Domradio-Beratung rund um den Schutz vor dem Taschendiebstahl. Die Kreditkarte ist weg und das im Urlaub. Das ist sehr ärgerlich. Vor allen Dingen ist die Frage natürlich, wie komme ich dann an Bargeld? Wie kann dann mein Urlaubsalltag weiter funktionieren? Und wie komme ich zum Beispiel zurück nach Hause? Viele mögliche Fragen gibt es in so einer Situation. Darüber möchte ich sprechen mit meinem Gast, mit Werner Adamek von Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei hier in Köln. Wenn meine Kreditkarte weg ist, was mache ich als erstes, Herr Adamek?
Ich sollte die Karte schon mal sperren. Das geschieht über den zentralen Sperrnotruf in aller Regel. Der heißt 116 116, beziehungsweise wenn ich aus dem Ausland anrufe, haben wir meistens die Nationalitätsvorwahl plus 49 und dann 116 116. Das ist aber auch nicht von jedem Land aus so. Da muss man auch schon mal nachschauen. In einigen Staaten ist es eben ein bisschen anders geregelt. Auf jeden Fall sollte ich die Karte sperren lassen und dann auch gleich sagen, ich brauche wieder neues Geld bzw. eine neue Karte. Aber um nicht ganz aufgeschmissen zu sein, sollte ich meine Reisekasse ein bisschen aufteilen und verteilen. Also, ich habe ja in aller Regel nicht nur eine Kreditkarte dabei, sondern auch eine Geldkarte, eine Bankkarte, wie man sagt, also was mal die EC-Karte war, was wir heute an den Automaten so überwiegend einsetzen. Und ich habe außerdem Bargeld. Und naja, es gibt natürlich noch den Traveler-Check, den Reisescheck, das sicherste Reisemittel, Bargeldmittel. Nun, wahrscheinlich wird das nicht mehr lange gut gehen, aber in diesem Jahr gibt es sie halt noch. So, und wenn so eine Karte weg ist, dann kann ich noch mit den anderen Mitteln erstmal arbeiten. Auf jeden Fall sollte ich mir eine neue Karte schicken lassen und gerade bei den Kreditkarten habe ich häufig die Möglichkeit, mir eine Urlaubskarte sofort eine neue Karte schicken zu lassen.
Das heißt, man muss aber diesen Sperrnotruf wissen, wenn man sich den notiert, ja wohl am besten nicht zur Kreditkarte dazulegen. Hm. Und was muss man sonst noch wissen, um diese neue Karte zu beantragen? Weil ich wette mal, nicht jeder kennt alle Zahlen, die auf seiner Kreditkarte draufstehen, ja. Diese Nummern und Zusatzzahlen. Hm.
Also wenn ich eine Karte sperren lassen will, muss ich auch sagen, welche Karte. Wenn mein Name nicht reicht, dann sollte ich die Kreditkartennummer schon mal wissen. Die kann ich ablesen und sollte sie mir irgendwo notieren. Möglichst auch an mehreren Stellen im Koffer, auf einem Zettel, den ich in der Jacke trage, in der Handtasche habe, an verschiedenen Stellen jedenfalls. Ich sollte auch wissen, welches Institut ist Emittent. Und somit könnte ich dann auch sagen, und das Datum, wann die Karte ausläuft, am besten noch. Wenn meine Geldkarte weg ist, dann brauche ich auch wieder die Kontonummer, die Bankleitzahl, die sogenannte BLZ. Und ich sollte auch wissen, wo ich anrufe. Also die 116, 116 ist die eine Empfehlung, aber nicht alle Karten sind nun wieder da angeschlossen. Die meisten ja, und es werden immer mehr, aber einige Institute haben auch wieder eigene Wege. Auch da gilt, vorher, bevor die Karte weg ist, mal zu dem Institut hinzugehen und fragen, wo kann ich meine Karte sperren lassen? Beziehungsweise wer Internetzugang hat, kann auch mal eingeben Sperrnotruf oder diese Ziffernfolge 116 116. Dort findet er Listen, welche Institute alle an diesen Sperrnotruf angeschlossen sind.
Wenn ich also sofort diesen Sperrnotruf vornehme, was kann dann alles nicht mehr passieren?
Wenn ich die Karte einmal wirksam gesperrt habe, kann erstmal die Karte nicht mehr benutzt werden. Ab diesem Zeitpunkt werden alle Einsätze, immer wenn diese Karte nochmal eingesetzt wird und Geld dann wirklich ausgezahlt wird, gehen nicht mehr zu meinen Lasten, sondern zu Lasten des Instituts. Deshalb ist es so wichtig, ganz schnell diese Karte zu sperren. Das zählt jede Minute. Und man kann also sagen, die Karte ist im Grunde im öffentlichen Netz, also alles, was online abgebucht wird, dann nicht mehr benutzbar. Gleichwohl wissen wir ja, Kreditkarten werden auch manchmal eingesetzt, nur gegen Unterschrift. Nur das kann ich damit nicht verhindern, aber immerhin wird alles, was dann noch mit der Karte bezahlt wird, nicht mehr zu meinen persönlichen Lasten gehen, sondern das Institut trägt dann diese Kosten.
Ist es nicht gefährlich, wenn ich meine Kreditkartendaten so explizit zum Beispiel eben in der Innentasche meiner Jacke trage, weil möglicherweise kann ja einer online auch was damit anfangen, ohne die Karte zu besitzen?
Also ich muss dafür sorgen, dass mir die Karte nicht weggenommen wird. Online damit zu hantieren geht natürlich. Also man kann mit einer Kreditkarte ja im Internet alle möglichen Käufe tätigen. Deshalb ist es so wichtig, möglichst schnell die Karte auch sperren zu lassen. Und von da an wird auch wirklich die Sekunde festgehalten, ab wann die Karte nun gesperrt ist. Alles, was nach diesem Zeitpunkt erfolgt, naja, das geht halt nicht mehr zu meinen Lasten.
Ah. Wenn die Sperrung jetzt nun vollzogen ist, dann brauche ich neues Geld und das möglicherweise sehr schnell. Wie funktioniert das? Wie komme ich daran an neues Geld oder eine neue Karte?
Kreditkartenemittenten, also die Anbieter der Kreditkarten, bieten aller Regel den Service, eine neue Karte ganz schnell an den Urlaubsort zu schicken. Sehr häufig haben sie im Ausland ja auch Agenturen und das geht dann eigentlich ziemlich flott. Wenn ich sofort jetzt Bargeld brauche, da habe ich die Möglichkeit, Geld anweisen zu lassen. Nur das setzt voraus, dass ich mit einem Ausweis auch zu einem Postschalter oder zu einem Bankinstitut gehen kann. Wenn der Ausweis auch weg ist, habe ich natürlich ein zusätzliches Problem.
Das ist genau die Sache. Bargeld, Plastikkarten, Geldkarten, Traveler-Schecks, die können weg sein. Was aber, wenn dann auch noch die Papiere weg sind, dann ist natürlich die Sache, wie reise ich auch aus? Also wenn ich dann jetzt vielleicht das Ganze passiert kurz vorm Rückflug, was mache ich dann?
Das ist ein großes Problem. Ich sollte auf jeden Fall bei der Polizei Anzeige erstatten und darum bitten, erstens eine Bestätigung zu bekommen, dass ich diese Diebstahlsanzeige erstattet habe. Das brauche ich auch später bei der Versicherung. Und wenn mir Ausweisdokumente abhanden gekommen sind, dann bitte ich um eine vorläufige Identitätsbescheinigung. Ganz wichtig, die haben alle nur einen vorläufigen Charakter. Das muss ja alles mal irgendwie überprüft werden später. Sollte aber ausreichen, um die Grenzen erstmal zu überschreiten. Wenn ich zum Beispiel meinen Führerschein verloren habe auf dem Weg, muss ich auch das Bewusstsein haben, ich habe ja nicht die Fahrerlaubnis verloren, sondern den Führerschein. Die Fahrerlaubnis ist die Erlaubnis einer Behörde. Mit dem Führerschein weise ich ja nur nach, das ist ja mit dieses Papier oder dieses Plastikstück, damit weise ich ja nur nach, dass ich eine Fahrerlaubnis habe. Das heißt, ich darf sehr wohl ohne dieses Dokument fahren, ich habe ja eine Fahrerlaubnis, nur laufe ich Gefahr, dass ich etwas Zeit verliere, wenn ich in eine Kontrolle komme, die Sache erstmal überprüft werden muss. Am Flughafen kriege ich häufig auch Ersatzdokumente.
Die man ja auch braucht, um ausreisen zu können. Das geht gegebenenfalls auch sehr schnell. Das habe ich selber schon mal miterlebt, dass man da etwas ausgestellt bekommt. Aber nichtsdestotrotz ist es hinterher aufwendig und ärgerlich und anstrengend, die Papiere wieder zu besorgen. Also vielleicht sollte man lieber diese präventiven Tipps auf jeden Fall anwenden, schon vorher zu überlegen, wo man das Ganze überhaupt mit hinnimmt, wo überall die Kreditkarte unbedingt dabei sein muss. Sicherheit im Urlaub wollen wir haben, Schutz vor Taschendiebstahl. Viel für unser Wohlergehen im Urlaub können wir selber tun, indem wir uns gut vorbereiten, indem wir versuchen, in der Situation richtig zu reagieren. Und jetzt wünsche ich mir, Herr Adamek, von Ihnen nochmal so eine Zusammenfassung dessen, also die wichtigsten Tipps sozusagen gegen böse Taschendieb-Überraschungen.
Also, wichtig ist, ein gesundes Misstrauen zu bewahren. Es ist wichtig, sich nicht von Stimmungen verleiten zu lassen und jedem zu unterstellen, er will nur was Gutes von mir. Manchmal will er auch das Beste von mir im Bargeld, sagt man so. Okay, zweitens, ich sollte möglichst viel Öffentlichkeit haben. Öffentlichkeit in dem Sinne, dass jemand anders auf mich achtet und ich eine Hilfestellung habe. Drittens, immer dann, wo es eng wird, an Stellen, wo Menschen mir einfach ein bisschen näher kommen, wie bei Eingängen, beim Bus, sollte ich meine Wertsachen vor mir haben. Ich sollte ich gut unter Kontrolle halten, damit mir niemand was heimlich aus der Tasche ziehen kann. Außerdem sollte ich immer nur so viel Geld mitnehmen, wie ich wirklich brauche. Und ich sollte alle meine Karten, Wertsachen möglichst verteilt haben, damit nicht Eingriff des Diebes gleich zu einem Kompletterfolg für den Dieb wird, sondern ich immer noch über Geld, Karte, Handy oder was auch immer verfüge. Das halte ich mal so für das Wichtigste. Ich sollte mich nicht ablenken lassen. Multitasking geht bei Menschen nicht.
Viele tun es aber. Telefonieren ja, und...
Sie glauben das, weil manche Vorgänge automatisiert ablaufen. Deshalb können wir die Treppe runtergehen und gleichzeitig telefonieren. Aber die Aufmerksamkeit ist dann beim Telefon und wir haben uns daran gewöhnt, wie groß nur eine Treppenstufe ist. Ist jetzt eine Treppenstufe mal tiefer, dann fallen wir schon auf die Nase und kommen ins Strauchen.
Oder hören dem Gesprächspartner nicht mehr zu am Telefon.
Also, wenn ich an einen Automaten gehe, dann sollte ich auch wirklich meine Aufmerksamkeit diesem Automaten und diesem Geldtransfer wirklich zuwenden und mich nicht ablenken lassen.
Also viele Möglichkeiten hat man, etwas zu tun. Wir haben es also auch gehört, dass man das Handy vorbereiten kann entsprechend, dass man bei den Kreditkarten vorher Nummern aufschreiben kann. Da gibt es so viele verschiedene Dinge, die wir im Laufe der Sendung jetzt gelernt haben. Herr Adamek, sind Sie selber schon mal beklaut worden?
Ich bin beklaut worden, ja, ich muss es zugeben. Ich habe das Auto nicht rechtzeitig verschlossen und aus dem unverschlossenen Auto wurde eine Handtasche meiner Begleiterin entwendet. Das war meine Dummheit, aber ich habe daraus gelernt, hoffe ich.
Deshalb verschließen Sie sofort das Auto und haben es uns auch empfohlen, sobald man aussteigt. Also es kann auch passieren natürlich, wenn man alle von Ihnen genannten Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben viel geringer.
So ist es.
Herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihre Tipps. Werner Adamek war bei uns zu Gast vom Kriminalkommissariat Vorbeugung, Kriminalprävention und Opferschutz hier der Kölner Polizei. 2 Stunden lang haben wir uns mit dem Schutz vor Taschendiebstahl beschäftigt und ich hoffe für diejenigen, die zugehört haben, dass Sie alle jetzt wissen, was Sie zu tun haben, um sicher durch Ihren Urlaub zu kommen. Mein Name ist Dagmar Peters und ich danke fürs Zuhören. Bis bald.